Ich finde den Realismus der Bibel geradezu genial. Es wird einem kein Honig um den Mund geschmiert. Es wird einem nicht das Blaue vom Himmel versprochen. Ein Wunder ist wohl was anderes. Aber dieser Realismus der Bibel, wie sie beschreibt, wie die Dinge sind und wie sie besser werden können oder anders, das ist für mich schon einmalig und besonders. Und ich hatte am Sonntag einen Gottesdienst in Balingen am Kaiserstuhl. Manche Kollegen oder Kolleginnen sagen ja, so ein Text ist mir viel zu schwierig, den kann ich niemandem zumuten, schon mir schon mal gar nicht. Ich habe es immer so gehalten, dass ich keinem Text ausgewichen bin, keinem Bibeltext, der vorgeschrieben war. Und deshalb habe ich auch am Sonntag, den 18. Januar, diesen Text genommen aus dem Propheten Jeremia. Er heißt so. Das ist das Wort Gottes, das er zu Jeremia über die große Dürre im Land gesagt hat. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte sind verschmachtet. Sie sitzen trauernd auf der Erde und in Jerusalem ist lautes Klagen. Die Großen schicken ihre Leute nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde lechzt, weil es nicht regnet auf Erden. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Ja, auch die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir gegen dich gesündigt haben. Du bist doch der Trost Israels und sein Helfer in der Not. Warum stellst du dich, als wärst du fremd im Land und wie einer, der nur vorübergeht? Warum stellst du dich wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Gott, und wir heißen nach deinem Namen. Bitte verlass uns nicht. Soweit dieser Text aus dem Propheten Jeremia. Dazu ein paar Gedanken von mir. In der Not sind alle gleich, auch in der Wassernot. Die Oberschicht in Jerusalem genauso wie die Bauern, deren Felder verdorren, ebenso wie die Tiere, die verdursten. Alle gleich. Allen geschieht das Gleiche. Der Milliardär hat Durst und darin ist er gemein mit dem, den er auf seinen Äckern schuften lässt. Und die Menschen sind gemein mit den Tieren. Sie brauchen das Wasser genauso wie die Menschen und sie leiden am Durst genauso wie die Menschen. Sie leiden die Tiere, wenn ihre Tränke ausgetrocknet ist. Ohne Wasser kein Leben. Und es tritt zutage, dass die Vergehen der Menschen die unschuldigen Tiere leiden lassen. Wie an Silvester, wenn ein Donnerknallen die Tiere traumatisiert. Wann endlich ist Schluss mit diesem sinnlosen Rumgeböllere, mit diesem Luxus, in knapp einer Stunde 200 Millionen Euro allein in Deutschland in die Luft zu ballern? Solange das so läuft und womöglich weiterläuft, kann es doch in Deutschland keine Not geben, oder? Es wird doch niemand einen Kredit für das Böllern aufnehmen. Also, auf geht's in eine wirklich bessere Zukunft. Hungersnot entsteht immer auch aus Wassermangel. Der Prophet Jeremia lebte mittendrin. Er bekommt es mit, wie die Menschen, die Tiere und die Natur drohen zugrunde zu gehen, weil es kein Wasser gibt. Er nennt da die Stadt Jerusalem und das Land Juda. Beides liegt im Süden Israels. Im Norden, im Galil, ist das anders. Da ist es fruchtbar. Da regnet es auch und vor allem ist dort der See Genezareth mit seinem Wasser- und Fischreichtum. Die Wasserversorgung Jerusalems war schon immer das Thema dieser Stadt. Jerusalem liegt circa 800 Meter über dem Meeresspiegel. Es war König David, der den Stadtstaat der Jebusiter in einer Nacht- und Nebelaktion eroberte und die strategisch günstig gelegene Stadt zur Hauptstadt seines Reiches machte. Die Stadt wurde von der Gihonquelle ganzjährig versorgt. Da diese Quelle außerhalb der Stadt lag, wurde das Wasser in Brunnen und Zisternen innerhalb der Stadt gespeichert. Und wenn die Quelle versiegt, verdurstet die ganze Stadt. Ähnlich war es auf dem Land. Juda ist der südlichste Landstrich Israels. Juda umfasst ein Mittelgebirge, das sich in nord-südlicher Richtung über eine Länge von 60 bis 80 Kilometern erstreckt. Das judäische Bergland in der Gegend von Hebron ist der unfruchtbarste, ödeste, kahlste und raueste Teil des Westjordanlandes. Wenn das Wasser für die künstliche Bewässerung fehlt, fängt das Verdursten an. Wasser ist alles. Wasser, vor allem Süßwasser, ist das neue Gold. Der Kampf darum hat schon begonnen. Die große Dürre, von der Jeremia erzählt, reiht sich ein in die Dürren der Welt- und Menschheitsgeschichte und sie gibt es auch heute. Eine Missernte ist schon schlimm, kann aber mal verkraftet werden. Doch Wasserknappheit, gar Wassermangel, macht das Überleben unmöglich. Jeremia hat Worte dafür gefunden, wenn das Wasser fehlt. Alles jammert, alles verschmachtet, alles trauert und sinkt zu Boden. Alle klagen. Die, die Austern schlürfen und Champagner wie Sprudel trinken, kommen auch nicht ohne Wasser aus. Aber ihre Wasserträger kommen mit leeren Krügen zurück. Dann tragen alle Trauer, weil sie auf einmal merken, dass man Geld nicht schlürfen kann. Das Beste, was von ihnen erwartet werden kann, ist, dass sie sich an die Brust klopfen und sich selbst anklagen. Wir haben alles für selbstverständlich gehalten. Das machten die Bauern draußen auf dem kargen Boden nicht. Sie sahen, wie der Boden, wenn er gewässert wurde, geradezu das Wasser trank und dann die Gerste hervorbrachte für das Armenbrot. Sie, die Bauern, waren dankbar und demütig. Doch jetzt verhüllen sie ihre Köpfe mit Tüchern zum Zeichen der Trauer. Das macht man, wenn jemand gestorben ist oder sterben wird. Auch die Tiere, die nicht zu Nutztieren umfunktioniert wurden, leiden. Die Hirschkühe draußen verlassen ihre Jungen, weil es kein Gras mehr gibt. Den Wildeseln verschlägt es vor Durst den Atem. Stehend erwarten sie den nahenden Tod. Ihre Augen verlieren das Leuchten. Ja, das kann doch nicht ewig so weitergehen, nicht wahr? Da muss doch endlich mal was Positives kommen, was Besseres, möchte man einwenden. Da muss es doch mal ein Wunder geben. Doch ich muss heute enttäuschen. Da kommt nichts Besseres und da kommt auch nichts Positives, wie wir es erwarten. Es kommt kein Mose daher, der mit dem Stock an den Felsen schlägt und es sprudelt Wasser heraus. Nichts da. Dürre, Not, Durst. Das ist es, kein Wunder. Ich kann heute nichts anderes sagen als das, was da steht im Propheten Jeremia und was hier erzählt wird. Ich muss ein Elend schildern, eine Not. Das einzige Positive daran ist womöglich nur das. Alle sind in der Not gleich. Der Wassermangel macht alle zu Durstigen, die Reichen und die Armen. Wie soll man sich in solch einer Naturkatastrophe verhalten? Was soll man machen? Beziehungsweise, was macht sie mit einem? Jeremia zeigt einen Weg. Er lässt die Betroffenen ein Klagelied anstimmen. Es beginnt mit Ach Herr, ach Gott. Und gleich darauf was wirklich Positives. Es heißt, wenn unsere Sünden uns verklagen, unser Ungehorsam ist groß. Es ist keineswegs von der Hand zu weisen, dass Menschen, die in solch eine Not geraten, selbstkritisch mit sich umgehen und fragen, was haben wir falsch gemacht? Hätten wir anders gelebt, es ginge uns heute gut. Das kann und darf man Menschen nicht ausreden, wenn sie an diesen Punkt kommen. Was man aber auf keinen Fall machen darf, ist, zu einem Menschen in Not zu gehen und ihm meinen, erklären zu müssen, wie und was er gesündigt und falsch gemacht hat, und das als Grund herzunehmen für seine Not. Es macht den entscheidenden Unterschied, ob ein Mensch den Grund für seine Not selbst erkennt oder ob er von Dritten belehrt wird. Hiob, nicht wahr? Und gerade seine Freunde sind oft genug auch unter uns. Also Finger weg von Erklärungsversuchen. Das Volk erkennt aber nicht nur, dass es grottenfalsch gelebt hat, sondern dass dieses Leben ein Leben ohne seinen Gott war. Es benennt es selbst, was sein Fehler ja, seine Sünde war, nämlich Ungehorsam. Das heißt nicht, dass man alles machen muss, sondern Ungehorsam heißt hier, sie haben nicht auf Gott gehört. Und darum bekennt es, wir haben gegen dich gesündigt. Die Sünde war also, dass sie nicht auf Gott gehört haben. Und das ist eben der Punkt. Diese Erkenntnis ist die Erlösung, die Befreiung. Weil das Volk merkt und weiß, wir können hören. Und das Glaubensbekenntnis Israels beginnt ja so, Schema Israel, höre Israel. Also, Rechthaberei, Stolz, Trotz und Selbstverteidigung in der Not führen an den Abgrund. Selbsterkenntnis, wie hier beschrieben, dagegen macht den Weg frei für einen Neubeginn. Also, wir fangen wieder an, auf Gott zu hören. Und dieser Neubeginn beginnt mit einer Erinnerung. Du Gott bist der Trost Israels und der Helfer in der Not. Und es geht spannend weiter. Da wird uns gezeigt, dass Klagende ihre Worte nicht wählen und wägen müssen. Sie können sagen, wie es um sie in ihrem Inneren bestellt ist. Klage ist das, was das Lob unbedingt als Korrektiv braucht. Wo Gott nur noch gelobt und Klage verdrängt wird, verhallt das Lob in dem Raum, in dem es gesungen wird. Das Lob braucht die Klage. Klage ist immer das, was in der Beziehung zu Gott ausgesprochen wird. Hiob zum Beispiel machte das vorbildlich und Gott hatte nichts gegen seine derbe Wortwahl. Er wird auch diese Wortwahl des dürstenden Volkes nicht verwerfen, wenn es sagt, warum, Gott, stellst du dich, als würdest du uns nicht kennen? Warum erleben wir dich wie einen, der nur auf der Durchreise ist? Warum bist du so schwach? Gut, dass es gesagt wird. Gut, dass Gott es hört. Gut, dass er hört, dass sein Volk reinen Tisch bei ihm machen will. Und es sagt zum Schluss zu seinem Gott, du bist ja doch unter uns und wir heißen doch nach dir. Bitte. Bitte verlass uns nicht. Wir sehen hier, wie beides zusammenhängt, die äußere und die innere Not. Der Körper braucht das Wasser zum Leben, wie der inwendige Leib die Vergebung zum Weiterleben braucht. Die intakte Gottesbeziehung ist mit einem Körper zu vergleichen, dessen Durst gestillt ist. Das Wasser, ja, das Wasser, das, was unseren Durst stillt. Unseren körperlichen Durst, aber auch den nach Gerechtigkeit und Frieden. Und es war Jesus, die Quelle des Lebens, der diese durstigen Menschen einst glücklich genannt hat. Soweit meine Gedanken zu diesem Text, zu diesem wirklich realistischen und die Realität ohne Umschweife beschreibenden Text aus dem Propheten Jeremia. Bis morgen. Und bleibe behütet.